Sie haben schon gesehen, das Musikteam hatte heute einen unglaublich niedrigen Altersdurchschnitt. Diese Gemeinde wird immer jünger, es kommen Babys. Ja, aber es gibt ja auch noch einige, die über 20 sind und oder 35. Und für die muss ich vielleicht kurz einen Begriff erklären, damit ihr versteht, was ich jetzt mit meinem Predigteinstieg meine. Den Begriff Facebook. Also einige, ich weiß, ganz viele kennen das und sind da auch drin und sind da aktiv, aber für die das nicht kennen, die vielleicht nicht jeden Tag den Computer einschalten und ins Internet gucken. Es gibt im Internet also ein soziales Netzwerk, heißt das auf Deutsch, und das nennt sich Facebook. Und dort kann man sich anmelden und ein Profil von sich erstellen, so erzählen, wann man Geburtstag hat und wo man wohnt. Und dann gibt es dort immer eine Zeile und da steht, was machst du gerade? Und da schreibt man dann so rein, wenn man das möchte, sitze in der Physikstunde und langweile mich. Das machen zum Beispiel Schüler, die über ihr Handy in Facebook gehen. Das geht mittlerweile auch. Oder arbeite, genau, chille, genau. Sitze auf dem Sofa und chille. Das heißt, ich ruhe mich aus. Genau, und dann können das andere, die man dann auf Facebook als seine Kontakte angegeben hat, die können das mitlesen. Die schlagen das dann auf oder öffnen das und können dann lesen und lesen dann, wie es dem Klaus-Dieter auf der Arbeit geht oder was der Bernd gerade so macht, wie viele Äpfel er geerntet hat oder was auch immer man da so schreibt. Und dann kann man das kommentieren oder man kann einfach auf einen Knopf drücken, der nennt sich dann Gefällt mir. Und dann steht da drunter, 15 Leuten gefällt dein Status. Das heißt, 15 Leute haben das gelesen und sie haben gesagt, ach super, dass du 5 Tonnen Äpfel oder was auch immer. Also so viel nur zur Erklärung, was Facebook ist. Es gibt Menschen, die breiten auf Facebook tatsächlich so ihr ganzes Leben aus. Und einer hat mal gesagt, bevor ich nicht in Facebook geguckt habe, weiß ich gar nicht, wie es mir geht. Und viele lassen eben ihre Mitmenschen an allem teilhaben, was sie bewegt. Und eine, die das auch recht intensiv betreibt, ist meine Freundin Claudia aus Braunschweig. Und sie schrieb neulich, noch 12 Tage. Und sofort reagierte die Facebook-Community sehr besorgt und fragte, was ist los, Claudia? Einige Wochen zuvor hatte Claudia nämlich uns Lesern mitgeteilt, dass ihr Mann beim Tanzen zusammengebrochen war und als Notfall ins Krankenhaus musste. Und sie bat um Gebet. Nach einer größeren Herzoperation musste er noch einige Wochen in eine Reha-Klinik und Claudia konnte nur an den Wochenenden zu ihm fahren. Und so ließ sie uns über Facebook wissen, wie sehr sie die Tage bis zu seiner Heimkehr zählte. Und jetzt wieder die Meldung, noch 12 Tage. Aber es stellte sich heraus, dass sie als Lehrerin diesmal nur die Tage bis zu den Herbstferien gezählt hatte und ein bisschen über ihr anstrengendes Dasein jammern wollte. Aber durch die Reaktion ihrer Facebook-Freunde wurde sie daran erinnert, dass sie doch selbst gerade in diesem Sommer neu gelernt hatte, für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens dankbar zu sein. So löschte sie ihren Eintrag und schrieb, ich habe mein Gejammer gelöscht. Es geht uns allen gut, wir sind gesund, ich habe so viel Grund, dankbar zu sein. Dankbarkeit. Erntedankfest ist das Fest, an dem wir uns selbst an die Nase fassen und sagen, bei allem Gejammer, das uns immer wieder befällt, erinnern wir uns daran, dass wir eigentlich sehr viel Grund zum Danken haben. Weil wir Menschen aber so vergesslich sind und dazu neigen, eher auf den Mangel zu sehen, auf das, was wir nicht haben, mehr als auf das, was wir haben. Und deshalb brauchen wir diese regelmäßigen Erinnerungsfeste, die uns dabei helfen. Erntefeste kennen wir aus der Bibel in erster Linie aus dem Alten Testament. In der bäuerlichen Kultur des Volkes Israel war es den Menschen sehr bewusst, dass die Versorgung mit Lebensmitteln nicht nur von ihrem Fleiß abhing, sondern sehr stark auch vom Klima und vom Wetter. Und damit fühlte sich der Mensch größeren Mächten ausgeliefert, die er nicht selbst beeinflussen konnte. Die kanaanitischen Völker hatten dafür den Gott Baal, dem sie Opfer brachten, um ihn gnädig zu stimmen und von ihm eine reiche Ernte zu erbitten. Das Volk Israel war in seiner Geschichte auch immer wieder versucht, diesen sehr volksnahen und anschaulichen Baalskult mitzumachen. Aber Gott sagte ihnen sehr deutlich, ihr seid mein Volk und ich bin euer Versorger. Ich habe euch aus Ägypten geführt und in dieses Land gebracht. und ich schenke euch den Regen und den Sonnenschein für eure Äcker und Weinberge. Wenn jemandem Dank für eine gute Ernte gebührt, dann mir. Und so finden wir in den Gesetzen der Mosebücher eindeutige Anweisungen, wie Dankopfer auszusehen haben und was die Menschen Gott darbringen sollen. Das hatte aber den Sinn, Dank auszudrücken und nicht Gott gnädig zu stimmen. Beim Dankopfer war es dann so, dass nur ein Teil des Tieres geopfert wurde und der Rest in einer fröhlichen Mahlzeit von der Familie der Opfernden gemeinsam gegessen wurde. Kennt ihr übrigens den Unterschied zwischen einer Spende und einem Opfer? Das ist wieder bestimmt. Unterhalten sich ein Huhn und ein Schwein über hungernde Menschen. Sagt das Huhn, komm, lass uns Spiegelei mit Speck machen und es den Armen bringen. Sagt das Schwein, du hast gut reden. Für dich wäre es eine Spende, für mich ein Opfer. Die Opfergesetze waren von Gott gegeben worden und es war sein erklärter Wille, dass sein Volk so verfahren sollte, als Ausdruck des Bundes und des Gehorsams gegenüber Gott. Trotzdem bestand die Gefahr, dass ein solches Ritual irgendwann zu einer leeren Form verkam. Und damit sind wir genau bei uns. Stehen wir nicht auch in der Gefahr, manches, was wir aus einer geistlichen Haltung heraus angefangen haben, als Ritual weiter zu betreiben und haben inzwischen vergessen, warum wir es eigentlich tun? Ich sage ein Beispiel, Kollekte geben. Ich will uns Verse aus Psalm 50 lesen, die deutlich machen, was Gott möchte. Nämlich eine unmittelbare Beziehung, die geprägt ist von Dankbarkeit. Ich lese Psalm 50, Vers 7 bis 15 und dann noch den Vers 23. Höre, mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Haus Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Wald ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Feld ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wollte oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Gott geht es nicht um das Opfer an sich, es geht ihm um die Dankbarkeit. Und ich habe einiges geforscht und gelesen zu der Frage, was sagt die Bibel grundsätzlich zum Thema Dank? Und dann habe ich mein Bibellexikon zu Rate gezogen und habe eine Zusammenfassung dazu gefunden. Da hieß es, der Dank ist die Antwort des Menschen auf das Handeln Gottes, auf die Schöpfung und auf die Versorgung mit Gaben für Leib und Seele. In der Bibel ist zum Beispiel sowas wie Tischgebet selbstverständlich. Jesus dankt für 5 Brote und 2 Fische angesichts von 5000 Menschen. Und wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Alle wurden satt. Wir sind besonders dankbar für die Güte Gottes. Sie ist jeden Morgen neu, sagt die Bibel, und sie zeigt sich in seiner Barmherzigkeit gegenüber uns sündigen Menschen. Und ein Vers, der in dem Psalmen immer wieder vorkommt, ist, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. In seiner Güte hört Gott unsere Gebete und das Seufzen aus der Tiefe. Wenn es zum Beispiel heißt, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Soweit leuchtet uns das alles noch ein. Dazu sagen wir gerne Ja und Amen. Schwieriger wird es aber doch mit Bibelstellen, in denen beispielsweise steht, sagt Gott dem Vater alle Zeit Dank für alles. Wie es auch in dem englischen Lied, was wir gerade gesungen haben, rauskam. Dass Gott gelobt werden soll für alles. Und dann denken wir an leidvolle Situationen und fragen uns, wie das gehen kann. Manches lässt sich nicht sofort erkennen. Auf manche Not haben wir keine Antwort. Aber der Gedanke, dass es aus Gottes Sicht in allen Lagen einen Aspekt gibt, der das Geschehen sinnvoll erscheinen lässt, stimmt mich froh. Mir ist diese Woche mal wieder das Buch von Wolfgang Häde in die Hand gefallen, Mein Schwager, ein Märtyrer. Es geht um Nekati Aydin, einen der drei Männer, die im April 2007 in Malatya getötet wurden, weil sie Christen waren. Ein schreckliches Ereignis, das viel menschliches Leid über die Ehefrauen und Kinder dieser Männer gebracht hat und Christen in der Türkei sehr deutlich gezeigt hat, wie gefährlich es in ihrem Land sein kann, sich zu Jesus zu bekennen. Gleichzeitig sind durch die Berichterstattung in den Medien, gerade in der Türkei, so viel christliche Werte zur Sprache gekommen, wie es ohne diese Tat wohl nicht der Fall gewesen wäre. Besonders weil die Witwen weiterhin öffentlich den Glauben an Jesus bezeugt haben. Und Wolfgang Häde bringt ein Zitat aus einer Zeitung. Der Kommentator einer großen türkischen Zeitung bemerkt ein paar Tage später sinngemäß: Die Mörder wollten die Aktivitäten der Missionare hindern, aber was diese Frauen durch ihre öffentlichen Aussagen in ein paar Tagen bewirkt haben, das hätten 1000 Missionare in 1000 Jahren nicht schaffen können. Und Semse Aydin, die Witwe von Nekati Aydin, sagte: Mein größter Wunsch ist, dass die Mörder von Herzen umkehren, wie der Apostel Paulus vor Jesus zusammenbrechen und dann, wie Nekati, Zeugen der Vergebung Gottes werden. Dann wäre Nekatis Tod nicht umsonst gewesen. Und eine ähnliche Bitte erfüllte mich, als ich vor ungefähr 4 Wochen die Nachricht von einem Verkehrsunfall bekam, bei dem ein 25-jähriger Mitarbeiter von unserem Sola Frankfurt, ums Leben kam. David, so hieß er, war ein treuer Mitarbeiter, der klar und eindeutig mit Jesus lebte. Und meine Bitte an Gott ist, dass sein plötzlicher Tod viele von den Jugendlichen oder auch sonst Menschen aus seinem Umfeld zum Nachdenken bringt und damit nicht nur ein sinnloses Warum im Raum bleibt. Wir haben es vorhin gehört, Ende Oktober ist das Nachtreffen in Kelsterbach. Und betet doch bitte für die Leiter, die das Thema dort vielleicht nochmal anschneiden. Betet um Weisheit, was sie den Jugendlichen und den Kindern sagen können. Einen anderen Aspekt von Dankbarkeit angesichts von persönlichem Leid finden wir im Psalm 77. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der alten Zeit der vergangenen Jahre. Und dann geht es weiter, dass der Psalmbeter sich erinnert an die Taten Gottes in der Vergangenheit. Und daran richtet er sich wieder auf. Und er kommt dann zu dem Schluss in Vers 14: Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist solch ein mächtiger Gott, wie du bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Durch das Wort Gottes werden wir an seine Macht erinnert und können es uns selbst vor Augen halten, dass wir zu einem treuen Gott gehören, der auch uns nicht im Stich lassen wird. Im Neuen Testament wird darüber hinaus durch Paulus darauf hingewiesen, dass notvolle Situationen auch dazu führen können, dass viele für ein Anliegen beten. Und dass dadurch auch der Dank wieder vervielfältigt wird. Im 2. Korintherbrief gibt es eine Stelle dazu, die heißt in 2. Korinther 1, Vers 11: Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Oder in einer moderneren Übersetzung: Denn auch ihr betet ja für uns. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. Und das soll uns ermutigen, unsere Gebetsanliegen ruhig offen in der Gemeinde zu kommunizieren. Wenn viele mitbeten, werden auch viele mitdanken und der Dank an Gott wird größer. Man muss sich ja nicht jedes Mal hier vorne hinstellen oder eine Rundmail schreiben. Das ist manchen vielleicht sogar unangenehm. Aber wie ist das mit dem Hauskreis? Wir haben schon viel Ermutigung dadurch erlebt, dass wir gemeinsam Anliegen vor Gott gebracht haben und uns dann gemeinsam darüber freuen konnten, was Gott getan hat. Es gibt in unserer Gemeinde auch einen speziellen Gebetskreis, der bereit ist, für Anliegen zu beten. Sie fragen ausdrücklich danach, wofür sie beten sollen. Also, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, dann wendet euch an Caroline oder Edith, damit sie es in diese kleine Gruppe mitnehmen. Wie äußert sich nun die Lebenshaltung der Dankbarkeit konkret in unserem Alltag? Ich denke, die Formen sind unterschiedlich. So unterschiedlich, wie wir Menschen nun einmal sind, mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, so verschieden drücken wir Dankbarkeit, unsere Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Der eine wird singen, der andere ein stilles Gebet im Herzen haben, der dritte schafft etwas mit seinen Händen, wieder ein anderer gibt von seinen materiellen Gütern ab, weil er dankbar für Gottes wunderbare Versorgung ist. Und mal tun wir das eine und dann das andere. Es gibt einen schönen Choral im Gesangbuch, der heißt: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Also unser ganzer Mensch soll beim Danken beteiligt sein. Und die Bibel sagt außerdem, dass sich Dankbarkeit auch in Gehorsam gegen Gott ausdrückt. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, gehorsam den Geboten Gottes gegenüber sind wir aus Liebe und Dankbarkeit, nicht aus Angst vor Strafe. Und umgekehrt, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, wird es uns ein Bedürfnis sein, so zu leben, wie es seinem Willen entspricht. Aber natürlich leben wir Dankbarkeit nicht nur stumm in einzelnen Handlungen, sondern wir drücken das auch in Worten oder eben Liedern aus. Ich habe es mir angewöhnt, beim Beten immer mit dem Danken zu beginnen. Das klingt erstmal einfach, aber es ist manchmal auch herausfordernd. Das kann eine Auseinandersetzung mit meinem jüngsten Sohn am Abend sein, und wenn wir dann kurz vor dem Schlafengehen gemeinsam beten, fällt es mir durchaus nicht leicht, Dankbarkeit für dieses Kind zu empfinden. Der Psalmbeter sagt sogar, er will Gott auch dort danken, wo es kein anderer Mensch tut. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Psalm 18, Vers 50. Vielleicht fühlten sich die Mitarbeiter des Spielplatzprojekts auch manchmal so, wenn sie christliche Lieder dort in der Öffentlichkeit anstimmten. Es ist schon ein Unterschied, ob ich hier oder in der Kirche oder eben auf einem Spielplatz von Gott singe. Also lasst es euch versichern, ihr seid in guter Gesellschaft. Eine Haltung der echten Dankbarkeit Gott gegenüber schützt uns schließlich vor der falschen Dankbarkeit. Das ist der falsche Dank des Pharisäers in Lukas 18, Vers 11, der gebetet hat: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Solcher Dank kommt aus einem hochmütigen Herzen und dem setzt Gott Widerstand entgegen. Wer stolz auf seine Gaben und Fähigkeiten pocht, anstatt sie dankbar aus Gottes Händen zu nehmen, vergisst und verachtet Gott. Dankbarkeit gehört von daher nicht nur in einen Gottesdienst, schon gar nicht nur in einen Erntedank-Gottesdienst, sondern Dankbarkeit soll unser alltägliches Leben mit Gott bestimmen. Schließlich ist nach Römer 12, Vers 1 unser ganzes Leben ein Gottesdienst und wir sind ein lebendiges Opfer als Dank für das Opfer, das Jesus für uns am Kreuz gebracht hat. 2. Korinther 5, Vers 15: Und er, also Jesus, ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht selbst, sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich möchte abschließen mit Psalm 115, in dem unser Gott, der lebendige Gott, verglichen wird mit toten Götzen aus Metall. In unserer Zeit können wir dafür das Vertrauen auf Geld einsetzen, das für unsere Welt das Maß aller Dinge ist. Im Psalm 115 wird deutlich, dass Segen nur von dem Herrn kommt, der in Beziehung zu uns steht. Er ist ein lebendiger Gott und er denkt an uns kleine Menschen. Psalm 115. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, hofft auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron. Er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Amen.